Damals, als Steffi und ich geheiratet haben, war es eigentlich eine ganz kleine Angelegenheit. November 1998, wir waren nur 7 Personen bei unserer Hochzeit, alle inklusive. Gut, den Hund habe ich nicht dazu gezählt, aber wir waren nur 7 Personen da. Und ja, man könnte sagen, weil es uns so gut gefallen hat, haben wir es nochmal gemacht. Also ein Dreivierteljahr später haben wir dann mit Familie und Freunde komplett mit einem Gottesdienst und mit einer, also schon größeren Feier gemacht. Aber auch da waren in dem Gottesdienst, glaube ich, circa, also zwischen 80 und 100 Leute da gewesen und eingeladen zur Feier. Nachher waren es so, was glaube ich, 35 in etwa. Also wir haben es überschaubar gehalten. Allerdings ist ein, also ganz großes Kino wird, wenn in einem Königshaus geheiratet wird. Da werden alle Register gezogen. Und ihr habt zum Beispiel vielleicht davon gehört, dass der Prinz Harry von England im Mai heiraten wird. Und ich meine, gut, er ist inzwischen ein bisschen weiter abgerutscht in der Thronfolge und von daher wird es definitiv nicht so das große Ding werden wie bei seinem Bruder vor ein paar Jahren, aber es wird trotzdem ein Riesending werden. Da werden Fernsehkameras aus aller Welt dabei sein, die werden absolut jede Bewegung aufnehmen, die Style-Analysten werden in ihren Fernsehstudios sitzen und ganz genau ausklamüsern, wer hat was getragen, von wem wurde das entworfen und wer weiß vielleicht auch noch, warum sie das getragen haben, keine Ahnung. Also da wird jedes Ding festgehalten, wird ein Riesending. Ich schätze, die werden dann bei dem Festessen danach mehr Diener haben an den Tischen, als was Steffi und ich Besucher hatten bei dem Gottesdienst, wo wir unsere zweite Hochzeit gefeiert haben. Also das ist wirklich ein ganz großes Ding, wenn in einem Königshaus geheiratet wird. Und ich meine, da werden viel, viel mehr eingeladene Gäste sein. Aber aufgrund dessen, dass ich selber noch keine Einladung bekommen habe, nehme ich an, dass sie die Liste doch nicht ganz so ausweiten. Aber ehrlich gesagt, wenn ich eingeladen wäre, wüsste ich jedenfalls kaum, wie ich mich darauf vorbereiten sollte. Was zieht man da an? Ich meine, für so eine royale Hochzeit? Keine Ahnung. Also ganz bestimmt nichts, was ich im Schrank habe. Und dann, wie verhält man sich, wenn man da der Queen begegnen sollte? Puh, da wäre ich ein bisschen verloren. Und was sollte man als Geschenk mitnehmen? Haben Sie sich bei C&A registriert, dass man da auf der Liste gucken könnte, etwas zu finden? Oder, meine Güte, vielleicht Müller-Drogerie, die haben eine größere Auswahl. Ich weiß es nicht. Also, was würde man da überhaupt mitnehmen? Nun, heute geht es um eine königliche Hochzeit. Wir wollen heute ein Gleichnis anschauen, wo von einer Hochzeit für die Zeit Jesu, sagen wir, normal gesprochen wird. Aber wir wissen, dass es sich auf die königliche Hochzeit bezieht. Ich lese aus Matthäus Evangelium, Kapitel 25, die erste Geschichte, die da erzählt wird. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderte ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Nun, für unsere Vorstellung hatten sie im Orient damals ein paar komische Sitten, was Hochzeiten anging. Erstmal muss man dazu sagen, damals gab es noch gar keine kirchliche Trauung, auch keine standesamtliche Trauung, in dem Sinne, wie wir das so kennen. Sondern damals war die Hochzeit eine Situation, eine Abmachung, wenn man so will, zwischen den Familien. Die Familien haben diese Hochzeit organisiert und die Hochzeit wurde auch innerhalb der Familie, natürlich wurden Gäste dazu eingeladen, aber es wurde innerhalb der Familie gefeiert dann. Und leider ist uns nicht so viel Schriftliches überliefert worden darüber, genau wie diese Hochzeiten vonstatten gingen. Aber grundsätzlich wissen wir, dass die Ehe damit begonnen hat, dass der Mann die Frau von ihrem Elternhaus abgeholt hat und zu seinem Haus gebracht hat. Und unterwegs würden dann weitere Gäste mit dazukommen, dass es eine große Festgesellschaft war, die dann im Haus von dem Bräutigam angekommen ist. Und ja, das ist ein Punkt, wo wir nicht genau wissen, wie es damals war. Wir wissen nicht, warum es so spät geworden ist, wie es in diesem Fall gewesen ist. Aber wir wissen, dass das manchmal vorkommen konnte. Also wir wissen nicht genau, ob es darum ging, dass der Bräutigam mit seinem künftigen Schwiegervater noch über den Brautpreis lange gehandelt hat und dass diese Verhandlungen manchmal länger gedauert hatten, dass es sich wirklich hingezogen hat. Oder ob der Bräutigam einfach zeigen wollte, dass er in der Lage war, seine Frau auch mal zu überraschen. Und deswegen ein bisschen länger gewartet hat und erst dann irgendwann losgezogen ist, wo er gedacht hat, jetzt werden sie mich nicht erwarten, jetzt wird es diese große, schöne Überraschungseffekt geben. Wir wissen nicht, welche davon es ist, aber so war das dann jedenfalls, dass es manchmal tatsächlich so kommen konnte, dass der Bräutigam erst mitten in der Nacht gekommen ist, wie es auch hier erzählt wird. Und ja, man muss nicht so viel über Öllampen wissen, zu wissen, ohne Öl bist du ziemlich rausgeschmissen, ne? Das brennt dann nicht mehr lange. Also ohne Öl geht dann nicht mehr lange was. Natürlich muss diese Docht dann auch immer wieder mal zurückgeschnitten wird, dass es ordentlich brennt, dass es ordentlich auch Licht von sich gibt. Und die Geschichte, die Jesus hier erzählt hat, wirft in dieser Hinsicht keine größeren Rätsel auf. 5 hatten genug Öl, 5 hatten nicht genug. Und es war auch kein Fall, wo der Spruch greifen würde, geteilte Schätze verdoppeln sich. Weil in diesem Fall ging es um etwas Handfestes, wo, wenn sie es geteilt hätten, hätte sie sich halbiert und es hätte für alle beiden nicht gereicht. Und es ist ein recht einfaches Fazit, was wir von dieser Geschichte mitnehmen können. Die 5 Weisen konnten den 5 Törichten nicht helfen. Es war nicht mehr in ihrer Macht, ihnen zu helfen. Es war kein Unwillen, es war kein Missgunst. Es war nicht in ihrer Macht, diesen anderen an diesem Punkt noch zu helfen. Weil dann wären sie alle im Dunkeln stehen geblieben, in dem Fall. Und die 5 Törichten mussten den Preis dafür teuer bezahlen, dass sie nicht vorbereitet waren. Aber man kann natürlich, darf und soll vielleicht auch die Frage stellen, was haben diese 10 junge Frauen mit uns in unserer Zeit zu tun? Das mit ihren Lampen, mit ihrem Öl? Ich meine, wo wir dieses elektrische Licht haben, drückt es auf den Knopf, Licht ist da. Gar nicht mehr so schwer. Ne? Beziehungsweise Hochzeitsfeiern, die werden bei uns, also Hochzeit und die Feier danach, eigentlich innerhalb von wenigen Stunden abgehalten. Was hat das alles mit uns zu tun? Nun, ich glaube, ich brauche es nicht groß ausrollen, dass Jesus hier von geistlichen Dingen redet. Mit einem Gleichnis erzählt er eine Geschichte aus dem Alltag, wo die Leute einen Bezug dazu hatten, aber um etwas Tiefergehendes zu zeigen, dass Jesus von 5 Klugen und 5 törichten jungen Frauen gesprochen hat. Das spiegelt ein bisschen was von dem, was man schon in den Sprüchen im Alten Testament findet, wo Weisheit und Torheit einander gegenübergestellt werden. Und die Hochzeitsfeier, von der hier gesprochen wird, das ist der Himmel. Und deswegen rede ich davon, dass hier von einer königlichen Hochzeit gesprochen wird, wenn Jesus kommt, um seine Braut zu holen. Seine Braut klingt für mich als Mann ein bisschen komisch zu sagen, aber das sind wir. Wir sind seine Braut. Wir, die wir ihm folgen. Wir, die wir die Treue zu ihm halten. Und es geht darum, dass er uns einlädt, mit ihm zusammen zu sein, ununterbrochen, in einer uneingeschränkten Gemeinschaft, was wirklich alles andere in diesem Leben übersteigt. Aber wenn diese Feier beginnt, sagt er, wird die Tür zugemacht. Und es gibt tatsächlich ein zu spät. Diese Tatsache wirft zwei wesentliche Punkte auf. Wurde schon in der Einführung gesagt, seid bereit. Danke, dass du mir noch ein bisschen was übrig gelassen hast. Das hier, zu DDR-Zeiten war das Pionierhaus. Seid bereit, immer bereit. Ne? Ja, also ich habe mir noch keiner erklären können, worauf die Pioniere bereit sein sollten. Aber gut, das sei erstmal dahingestellt. Die klugen Jungfrauen hatten genug Öl. Sie hatten vorgesorgt. Aber wie sollen wir das in Bezug auf unser Leben verstehen? Ich würde sagen, dass dieses Öl mit dem Heiligen Geist zu vergleichen ist. Nun ist es nicht so mit dem Heiligen Geist, dass wir ihn abbrennen, dass er ausläuft und dass die Menge irgendwann ausgeht. Es ist vielmehr so, dass wir in unserem Herzen dem Heiligen Geist immer mehr Platz geben sollen. Du weißt doch, was ich meine. Diese Ecken in deinem Herzen, die du am liebsten für dich behalten willst, wo du Gottes Einfluss lieber ein bisschen raushalten willst, die dunklen Ecken, die schlechte Gewohnheiten, die wir haben, die Dinge, die wir lieber für uns behalten wollen, anstatt es Gott zu erlauben, dass er da auch hineinkommt und auch an der Stelle verändert, uns auch an der Stelle erneuert. Wir haben alle solche Bereiche in unserem Herzen. Und es geht eben darum, dass wir unser Herz für sein Wirken immer mehr öffnen. Weil wenn wir nicht bereit sind, unser Herz immer mehr für ihn zu öffnen, geht es sehr, sehr schnell darüber, dass wir ihn immer mehr rausschieben. Dass wir sagen, nee, da darfst du auch nicht ran. Da gehst du bitte aus diesem Raum raus. Das will ich für mich behalten. Hey, ich bin ein freier Mensch, ich kann das machen. Ja, und es ist tatsächlich so. Wenn du den Heiligen Geist rausschiebst, dann geht er auch. Wir haben die Möglichkeit, ihn aus unserem Leben zu verweisen. Aber das ist genau das, was wir nicht nur nicht empfehlen können, das ist das, was zur Abstumpfung unseres Herzens führt. Das ist das, was dazu führt, dass wir denken, dass wir selber alles in der Hand haben. Und freilich, es sind viele Stellen in unserem Leben, wo wir wirklich das selber in der Hand haben wollen. Wir wollen das Sagen darüber haben, wir wollen die Kontrolle darüber haben. Aber wenn wir ehrlich sind, das Leben zeigt uns immer und immer wieder. Wir können das selber nicht verkraften. Ich habe nicht die Kraft, alles zu bewältigen und zu regulieren. Ich bin, das sage ich von mir, ich bekenne, ich bin ganz und gar auf seine Kraft angewiesen. Sonst werde ich mein Leben vor einem Baum fahren. Das ist wirklich gar keine Frage an der Stelle. Und es ist faszinierend, wenn man im Neuen Testament schaut, sieht man, dass gerade der Apostel Paulus den Heiligen Geist als ein Unterpfand bezeichnet. Also er sagt praktisch, der Heilige Geist ist eine Anzahlung auf den Himmel. Wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben reinlassen, wenn wir es ihm erlauben, unser Denken, unser Handeln zu verändern, haben wir schon eine Anzahlung auf den Himmel. Also ist der Himmel nicht irgendein wäre schön, wenn irgendwann mal. Ist kein ferner Wunschtraum, Es ist etwas ganz Konkretes, was Gott heute in deinem Leben hineinbringen möchte, wo Gott selber bei dir sein will, durch seinen Heiligen Geist dich erneuern will. Aber es ist dann die Frage, lässt du ihn rein? Lässt du dieses Öl immer mehr in deinem Herzen werden? Lässt du ihn dich weiter herausfordern? Auch wo du sagst, eigentlich wollte ich die Ecke für mich behalten. Eigentlich wollte ich ihn nicht da reinlassen. Und wenn er anklopft, machst du auf oder schiebst du ihn weg? Das ist die Frage, die in diesem Gleichnis dann auch gestellt wird. Und er sagt, sei bereit. Und die Art und Weise, wie wir bereitet werden, ist, dass wir unser Leben für das Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Weil wir wissen nicht, wann der Bräutigam kommt. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und von seiner Wiederkunft, was wir meist als das Ende dieser Welt verstehen, abgesehen, wir wissen alle nicht, wie viele Tage wir noch haben. Wir wissen alle nicht, was noch auf uns zukommt. Es geht nicht nur darum, ja, du könntest plötzlich sterben. Das wünsche ich keinem hier. Ich wünsche uns allen noch ein langes Leben. Aber davon, selbst wenn wir dieses lange Leben haben, müssen wir sehen, dass der Heilige Geist uns auch bereichert, dass jeder Tag dieses Lebens einen neuen Wert bekommt, dass wir unser Leben, unseren Alltag ganz anders verstehen und angehen können, weil wir ganz andere Prioritäten setzen, wenn der Heilige Geist uns leitet. Warum sollten wir zögern, dieses Angebot anzunehmen? Ich sage einfach, wenn du meinst, dass dir etwas verloren geht, dass dir etwas entgeht im Leben, wenn du Gott vertraust, wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben hineinlässt, wenn du Jesus als Herr bekennst, dann hast du etwas falsch verstanden. Weil das, was uns entgeht, also ich halte es kurz, ich könnte ja stundenlang darüber reden, tue ich euch jetzt nicht an, aber das, was uns entgeht, darauf können wir wirklich sehr gut verzichten. Das, was uns entgeht, wenn wir Christen werden, darauf können wir wahrhaftig verzichten. Wir sollen bereit sein. Dieses Gleichnis ist eine Aufforderung, dass wir unser Leben Gott überantworten, dass wir Jesus Christus vertrauen. Aber es sagt uns auch, ladet anderen zu der Feier ein. Ich meine, ernsthaft, wie fies und gemein ist das, wenn du weißt, dass es eine riesengroße super Fete gibt, wo es genug für alle gibt, genug Platz, genug Essen, genug zu trinken, Freude gibt und du erzählst es dem anderen nicht. Das ist gemein. Wir sollen anderen auch zu der Feier einladen. Und es geht nicht zwingend darum, dass du in die Innenstadt gehst und rumbrüllst, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Da würden die Leute sich ein bisschen komisch angucken. Es geht darum, dass wir so leben, dass der Heilige Geist auch durch uns wirken kann, um Gottes Liebe den anderen Menschen um uns herum zu geben. Und dabei dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, es gibt tatsächlich ein zu spät. Das hat Jesus sehr deutlich gesagt. Wir haben die Möglichkeit, Menschen einzuladen an diese Fest, an diese Feier teilzunehmen. Das ist Gottes Wunsch. Es ist sein Wille, dass nicht nur wir, sondern dass alle anderen auch erfahren, dass er den Preis bezahlt hat für unsere Schuld und dass er uns Freiheit bietet. Das ist schon eine Party für sich. Und was Gott mit uns vorhat, was er uns anbietet, ist so wunderbar. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Familie, haben sie genug Öl? Kennen sie die Quelle? Wie können wir ihnen davon erzählen? Es wird dem Francis von Assisi zugeschrieben, dass er gesagt hat, geht hin und verkündet das Evangelium überall und wenn es absolut sein muss, benutze auch Worte. Dein Leben spricht lauter als die Worte es jemals werden. Wir sollen die Liebe leben. Wie ist es dann, wenn du merkst, dass jemand wirklich einen grottenschlechten Tag hat. Ja, es sind gewisse Menschen, die gehen uns ganz schön auf die Nerven. Wenn die einen schlechten Tag haben, sind wir stark geneigt zu sagen, kommt ihnen recht. Haben sie verdient. Ja, wenn wir ehrlich sind, ist diese Versuchung immer wieder sehr stark. Aber das ist auch, wo Gott anklopft an unserem Herz und sagt, kann ich auch in diesen bösen Gefühl, gar Hass hineinkommen? Darf ich das bei dir heilen? Denn er will dich gebrauchen, um eine Einladung zu seiner Feier auszusprechen. Er will dich verwandeln, auf dass du deinem Nächsten begegnen kannst in der Liebe, die er dir gegeben hat. Wir können Gottes Liebe ausbreiten. Das heißt nicht, dass du an der Arbeit eine Predigt halten brauchst. Die Predigt ist dein Leben. Die Predigt ist wie der Heilige Geist dich verwandelt. Und gegebenenfalls kann es sogar dazu kommen, dass du Worte benutzt. Das ist auch okay, darfst du machen. Aber gezielt einsetzen, nicht um jemanden zu zwingen, sondern einzuladen, aber dein Leben, wie du lebst, wie du Menschen begegnest, das ist, wo die eigentliche Einladung ausgesprochen wird. Und so ergeht die Frage an jeden Einzelnen von uns. Hast du genug Öl? Bist du dabei, dein Leben immer mehr für den Heiligen Geist zu öffnen? Oder sagst du, nee, halt dich an der Stelle bitte raus. Bist du bereit? Es ist immer wieder eine ziemliche Herausforderung, über Dinge zu predigen, die als Endzeit bezeichnet werden können, was durchaus mit diesem Gleichnis der Fall ist. Denn wir haben so viele schlimme Vorstellungen, ganz schreckliche Bilder, wie die Endzeit aussehen wird. Das ist geprägt durch manches falsches Verständnis von Sachen, die wir in der Bibel finden, auch manche mittelalterliche Bilder, wo kleine Männchen mit Hörner, mit ihren Mistgabel dastehen und Leute anpieksen. Wir dürfen nicht herunterspielen, dass es einen zu spät gibt. Wir dürfen nicht herunterspielen, dass Leute auch draußen bleiben werden, wenn diese Feier beginnt. Aber wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, dass was Gott mit uns vorhat, so viel mehr wunderbar ist und wunderschön ist, als alles andere, was wir uns eigentlich überhaupt vorstellen können, ganz davon zu schweigen, was wir bisher erlebt haben. Wir haben wirklich Grund zur Dankbarkeit, wenn wir daran denken. Und deswegen heißt es am Ende von der Offenbarung, gerade das Buch der Offenbarung ist, wo viele Leute sagen, oh, das lese ich gar nicht, das macht mir so viel Angst. Und am Ende von dem Buch, was steht da? Oh, bleib fern, Jesus, bleib fern. Nein, komm, Herr Jesus, komm. Weil diese Beschreibung, was Gott mit uns vorhat, ist so wunderschön. Und diese Freude dürfen wir in unseren Herzen tragen. Wir dürfen auch zu dieser Feier einladen. Bist du bereit? Lädst du auch ein? Der König kommt. Es wird ein Wahnsinnsfest werden. Und du bist eingeladen. Amen.